Ich habe dann einfach den Erwin nochmal gefragt, ob er ein Thema für mich hätte, was so überschaubar ist, was man packen kann. Und dann hat er gesagt, mach dir doch mal Gedanken über den Bruder des verlorenen Sohnes. Und das möchte ich jetzt gern vortragen. Heute möchte ich euch entführen in die Weite des Landes Kanaau oder in einen anderen Teil Palästinas um die Christi Geburt. Wir sind im Lukas-Evangelium und stoßen auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eine Geschichte, die wir schon in der Grundschule hörten, eine Familiengeschichte, die Jesus erzählt, in der sich einer von zwei Söhnen sehr ungerecht behandelt fühlt. In seine Rolle möchte ich jetzt schlüpfen und uns seine Sicht der Dinge darlegen. Mein Vater, unser Vater, er war ein fleißiger Mann. Er hatte Glück mit dem Vieh, er fand immer genug Futter für die Tiere, er kannte die Wasserstellen und hatte keine Angst vor wilden Tieren. Als Kinder waren wir viel mit ihm draußen, bei den Tieren, im Zelt, am Feuer, in der Nacht, über uns ein sagenhafter Sternenhimmel. Wir lauschten seinen Erzählungen und waren ergriffen von seinen Geschichten. Am nächsten Morgen hieß es aufstehen, zusammenpacken, weiterziehen, die Tiere warteten schon. Wir freuten uns auf die nächste Rast, auf eine Wasserstelle mit viel Wasser zum Erfrischen, ein ausgiebiges Abendbrot und neue Geschichten am Feuer. Als mein jüngerer Bruder das Mannesalter erreicht hatte, sah er keinen Platz mehr hier bei uns, bei den Herden, in der Familie. Er wollte hinaus in die Welt, sein Glück woanders zu suchen. Unser Vater war not amused, wie das heutzutage heißt, über diese Nachricht. Wie in anderen Familien bei uns im Land üblich, bekam er schweren Herzens sein Erbteil ausbezahlt und machte sich aus dem Staub. Ich hörte jahrelang nichts von ihm, nur Gerüchte, dass er auf großem Fuße lebe. Ich bin jeden Tag unterwegs mit den Tieren. Ich versuche, sie satt zu bekommen. Ich ziehe ihnen die Dornen aus ihrem Fell. Ich schneide ihnen die Klauen und halte die Herde zusammen. Die Verantwortung für die Tiere lastet auf meinen Schultern. Die Füße werden schwer nach einem langen Tag. Und da komme ich heim und von ferne höre ich schon singen und tanzen. Ein Knecht ist auf dem Weg zum Brunnen und ich frage ihn, was hier los sei. Mit wenigen Worten schildert er die Lage. Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhaben will. So steht es in Lukas 15, Vers 27. Das hat mich schier umgehauen. Ich bin hier Tag und Nacht unterwegs, um es meinem Vater recht zu machen. Und ich habe nie ein Gebot übertreten. Vater hat mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich werde. Wie es im Vers 29 heißt. Immer nur schaffen, hart arbeiten, alles recht machen, aber überhaupt nicht gesehen, nicht wahrgenommen werden. Wie kommt Vater jetzt darauf, den Kleinen wieder in die Familie aufzunehmen, ihm ein buntes Gewand umzuhängen, ihn mit Ring und Schuhen auszustatten? Wo es ihm doch mit dem Ring erlaubt ist, für die Familie wieder Geschäfte zu machen. Und Schuhe, wozu braucht man Schuhe? Hier gehen doch alle barfuß. Gut, die bessere Gesellschaft trägt Schuhe, aber hier auf dem Land bei Staub und Dreck. Ich wollte nicht zu dem Festmahl hineingehen, zu dem auch noch unser Kalb geschlachtet wurde. Da kam mein Vater heraus und bat mich, ihn zu verstehen. Das Festmahl als Gastgeber zu verlassen, war in der damaligen Zeit, vielleicht auch heute, ein Unding. Es war eine Beleidigung der versammelten Festgemeinde, aber mein Vater kam trotzdem heraus. Er stand plötzlich vor mir, um sich um mich zu kümmern. Soweit die Geschichte aus dem Mund des älteren Sohnes. Wir haben die Geschichte gehört und haben noch Gedanken zu deren Ablauf. Eine Großfamilie in der damaligen Zeit war eine eigene geschlossene Einheit. Der Vater war der Chef, ohne seine Zustimmung lief gar nichts. Die Familie gab Halt, sie regelte Streitigkeiten untereinander, sie war dabei Krankheit und Alter eine Art Sozialversicherung. Für den jüngeren Sohn, der dann auszog, war seine Rolle klar. Er würde nach seinem älteren Bruder immer die zweite Geige oder auch vielleicht die zweite Harfe spielen. Ausbrechen aus dem Familienverbund war damals eine Art Rebellion. Und dann noch einen Teil des Erbes einfordern, ein Aufbegehren gegen den Vater. Das Vermögen wurde nach dem Tod verteilt, aber zu Lebzeiten schon kommen und einen Teil geschenkt haben zu wollen, das war ein starkes Stück. Das Vermögen, das über Generationen geschaffen wurde und eigentlich als Ganzes weitergegeben werden sollte, davon abgeben. Der Sohn schafft es zum Leidwesen des Vaters, er zieht weg, er trennt sich von seinen Wurzeln und er verliert dieses Vermögen unter den Heiden. Der Vater leidet unter dem Weggang des Sohnes und freut sich, als er ihn wieder kommen sieht. Unerwartet zeigt er für seinen Sohn Demut, er nimmt ihn wieder auf. Ich zitiere aus der Bibel: Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm unter den Hals und küsste ihn. Lukas 15, 20. Der ältere Sohn kommt vom Felde heim, wie wir schon gehört haben, und das Ganze bekommt mit, dass das ganze Dorf auf den Beinen ist. Er hört von einem Freudenfest. Er könnte sich jetzt fein machen, reingehen, mitfeiern. Irgendwann würde sein Vater ihm sagen, was es mit dem Fest auf sich hat. Ich zitiere aus der Bibel. Er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Lukas 15, 27. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater machte sich auf, er ging heraus und bat ihn. Lukas, Vers 28. Das Erbe nach der Auszahlung seines Bruders stand ihm doch rechtmäßig zu. Der Vater richtete ein kostspieliges Festessen aus, alles von dem, was dem Älteren einmal zusteht. Der Vater kann ja machen, was er will, aber aus seiner Sicht passt das nicht. Laut Lukas 15 sagt er, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Für den jüngeren Sohn wird ein Milchkalb geschlachtet, für ihn gab es nicht einmal eine Ziege. Zitat Ende. Was hier abgeht, das passt ihm nicht, das stößt ihn ab. Er zweifelt an seinem Engagement für den Vater, für die Familie. Er ist täglich draußen bei den Herden. Die Arbeit ist hart, bei Itze und Kälte, er macht sich bisher nicht groß Gedanken. Er funktioniert einfach wie ein Diener. Mit seinen Freunden nicht einmal, mit der Familie würde er auch gerne mal feiern. Aber er bekommt nicht einmal ein Ziegenböcklein. Und jetzt kommt sein jüngerer Bruder heim, ohne alles. Und es gibt ein riesiges Fest mit Milchkalb. Zornig, er will nicht in den Festsaal hineingehen und die Gäste begrüßen. Dies ist eine Beleidigung für seinen Vater. Und der kommt heraus zu ihm und bittet ihn. Der Vater kommt nicht heraus, um ihn zu strafen. Ich zitiere aus der Bibel. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. So wie, Zitat Ende, so wie er seinen verlorenen Sohn empfangen hat, möchte er auch den älteren Sohn mit am Tisch sitzen haben. Er soll in der Gemeinschaft teilhaben an der Freude, dass der jüngere Bruder wieder da ist. Der Vater gibt sich selbstlos und aufopfernd mit seinen Worten, mit seinen Gesten. Er will die beiden verschiedenen Söhne erreichen. Ob ihm das gelingt, das sagt uns die Bibelstelle nicht. Der Ausgang bleibt offen. Das Gleichnis zeigt uns aber die zerbrochene Beziehung zwischen unserem älteren Sohn und seinem Vater. Es ist etwas eingetreten, das das Verhältnis der beiden zueinander empfindlich stört. Aber der Vater hat den Willen und die Kraft, ihm die Hand zu reichen. Er möchte den Älteren dem jüngeren Bruder gleichstellen. Er möchte beide nicht als seine Diener sehen, die seinen Befehlen gehorchen. Er möchte ihnen seine Liebe darbieten und sie aus Gnade, er möchte dies machen aus Gnade, um sie zu retten. In dem Gleichnis wird die Handlungsweise Christi offenbar. Vater und Sohn laden zur Tischgemeinschaft ein. Der Vater geht, wie oben erwähnt, aus dem Festsaal hinunter zu den Sündern. Er übernimmt die Initiative, er zeigt ihnen eine unschätzbar große erlösende Kraft, seine kostspielige erlösende Liebe. In der Festgemeinschaft, dem Abendmahl, sitzt der Verlorene neben dem Vater, seinem Vater, der sich freut, dass sein Sohn durch seine Liebe wieder in die Gemeinschaft aufgenommen wurde. Das Abendmahl soll ein Freudenfest sein, das die Freude über die Bemühung, das Verlorene wiederzufinden. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, Johannes 6, 37 sagt Christus. Das Wort, das uns als Jahreslosung für dieses Jahr in den Mund gelegt wurde, keiner wird weggeschickt, keiner wird abgewimmelt, niemand bleibt draußen vor. Gott sagt uns, du bist hier bei mir, weil ich dich hier bei mir haben will. Hier fliegt niemand raus. Du bist bei mir geborgen, du darfst bei mir bleiben. Gott hält seine schützende Hand über uns und lädt uns ein zum Tisch des Herrn durch Jesus Christus. Da reihen sich auch die beiden Gleichnisse in Lukas 15 gleich am Anfang mit ein. Die Freude über das verlorene Schaf und den verlorenen Groschen. Der Hirte ruft seinem Nachbarn zu, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Und die Frau mit dem verlorenen Silbergroschen ist außer sich und tut ihren Freundinnen und Nachbarn kund, dass der verlorene Silbergroschen sich wieder gefunden hat. Die Freude bei dem Fest ist die Freude über den Erfolg der aufwendigen Bemühungen, das Schaf zu finden und heimzutragen, den Groschen mit Fleiß zu suchen und den verlorenen Sünder an dem Tisch des Herrn sitzen zu sehen. Ein Himmelsreichsmoment, wie wir es nennen, in diesem Sinne erlebte ich vorgestern auf dem Thomashof, als eine ukrainische Familie mit 8 Kindern ankam, die eine Zeit in der Dankstätte bleibt, bis die Formalia geklärt sind. Mich haben die Gesichter der vielen Kinder in jedem Alter, eine halbe Grundschulklasse, sehr berührt. Die hoffenden Augen, ihre Angst, was sie auf sie zukommt und kommen wird, und meine Befürchtung, was haben sie schon alles erleben müssen. Handeln im Sinne Jesu, Obdach auf dem Thomashof, das gibt uns Kraft. Wir laden die uns fremden Menschen ein, können ihnen helfen, sie zu unterstützen mit christlichem Handeln. Soweit meine Predigt. Ich möchte noch kurz beten mit uns. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Herr, ich danke dir für dein Wohlwollen, uns aufzunehmen, dass wir an deinem Tisch sitzen können. Wir danken dir für deine große Güte, dass du für uns da bist, dass wir uns an dich wenden können, dass wir nicht abgewiesen werden und dass deine Liebe unerschöpflich ist und uns Kraft und Hoffnung gibt, auch in schweren Zeiten. Wir danken dir. Amen. Jetzt geht's mit Musik weiter.